Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 29 bis 31. Ich sprach aber zu euch: Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, zieht vor euch hin und wird für euch streiten, wie er es mit euch getan hat in Ägypten vor euren Augen und in der Wüste. Da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Das Volk Israel stand kurz vor dem Einzug in das verheißene Land. Mose erinnert die Israeliten daran, dass sie schon einmal in Kadesh gewesen sind und kurz davor standen, das gelobte Land einzunehmen, aber dass es nicht geschah um ihres Unglaubens willen. Wir lesen hier in Kapitel 1, Vers 26 folgende: Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wurdet ungehorsam dem Munde des Herrn eures Gottes und murrtet in euren Zelten und sprach: Der Herr ist uns Gram. Darum hat er uns aus Ägyptenland geführt, auf dass er uns in die Hände der Amoriter gebe, um uns zu vertilgen. Wo sollen wir hinziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht und gesagt, das Volk sei größer und höher gewachsen als wir, die Städte seien groß und bis an den Himmel ummauert. Dazu haben wir dort Anakiter gesehen. Auf der einen Seite waren die Nachrichten, die die Kundschafter aus dem verheißenen Land mitbrachten, sehr positiv. Es heißt hier in Vers 24 folgende: Als diese weggingen und hinaufzogen auf das Gebirge und an den Traubenbach kamen, da erkundeten sie das Land und nahmen Früchte des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns und gaben uns Bericht und sprachen: Das Land ist gut, das der Herr unser Gott uns gegeben hat. Und auf der anderen Seite waren da die großen Hindernisse, die sie vor Augen hatten, die befestigten Städte, Riesen, denen sie sich nicht gewachsen fühlten, eiserne Wagen. Und so gingen sie davon aus, dass sie nicht in der Lage seien, dieses Land auch wirklich einzunehmen. Und damals hatte Mose sie ermutigt, mit diesen Worten, die wir gerade gehört haben: Ich aber sprach zu euch: Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Ich denke, das ist es, was auch wir immer wieder nötig haben. Wir leben in unserem Glauben immer wieder im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Wir haben es zu tun mit problemreichen Verhältnissen, wir haben es zu tun mit schwierigen Menschen, wir haben es nicht zuletzt zu tun mit dem Feind in der eigenen Brust, mit unserer sündigen Natur, die sich immer wieder bemerkbar macht. Unser Leben als Christen ist also doch immer wieder auch ein Kampf. Ohne Kampf keinen Sieg, so kann man sagen. Und damit wir nicht verzagen in diesem Glaubenskampf, werden wir immer wieder durch Gottes Wort ermutigt. Und genau das hatte Mose getan mit dem Volk. Er hatte es ermutigt, doch das Land einzunehmen, aber, wie wir dann eben lesen in Vers 32, sie glaubten nicht und trotzdem glaubtet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht. Und darum mussten sie noch einmal 38 Jahre zurück in die Wüste. Jetzt standen sie erneut vor der Einnahme des Landes. Es sollte ja dann auch gelingen unter Josua. Mose selbst durfte nicht hinein in dieses Land. Nun standen sie wieder neu davor und Mose erinnert sie an diese damalige Zeit, in der er sie ermutigt hatte, aber ohne Erfolg. Wir brauchen eine solche Ermutigung im Blick auf die Zukunft. Gott will uns die Angst nehmen. Er sagt hier, ihr braucht keine Angst zu haben. Und dann gibt er auch den Grund dafür an, dass er nämlich mit uns ziehen will, auch in die Zukunft, dass er an unserer Seite selbst streiten will. Und er erinnert uns, wie damals eben auch die Israeliten, an vergangene segensreiche Erfahrungen. Es wird also mit Sicherheit manchen Kampf geben, auch in der Zukunft, das wollen wir ganz nüchtern sehen. Manches zeichnet sich immer wieder auch ab, das ahnen wir oder können wir ein Stück weit auch sehen im Blick auf die Zukunft, gerade auch wenn wir unsere Zeitlage beurteilen, dann wissen wir so in etwa, wo es hinauslaufen wird. Manches allerdings ist sehr, sehr ungewiss, sehr verborgen für uns. Da werden wir dann von bestimmten Schwierigkeiten, von bestimmten Nöten und Problemen plötzlich überrascht. Wie die Fallwinde auf dem See Genezareth ja auch immer wieder ganz plötzlich über die Fischer herkommen und sie in große Not, in große Seenot bringen. Damit müssen auch wir rechnen. Also manches können wir schon in etwa sehen, im Blick auf das Große, in der Entwicklung unserer Zeit und Welt, aber auch im Kleinen, im persönlichen Bereich. Aber manches ist uns gänzlich verborgen. Da wissen wir nicht, was kommen wird, wie sich die Dinge entwickeln werden. Und da müssen wir immer wieder auf negative Überraschungen gefasst sein. Um es noch einmal zu sagen, wir stehen in einem Glaubenskampf. Und das bedeutet, dass wir immer wieder auf der Hut sein müssen vor Angriffen von Seiten der Finsternismächte. Und da brauchen wir eben auf der einen Seite einen ganz nüchternen Blick für die Situation und auf der anderen Seite Ermutigung von Seiten des Wortes Gottes. Die Kinder Israel sollten ja auch ihren Kopf nicht in den Sand stecken und ihre Augen nicht verschließen vor den Problemen, die auf sie warten würden, vor den Feinden, vor den Schwierigkeiten. Aber sie sollten darüber hinaus auf den Herrn, auf den allmächtigen Gott schauen und damit rechnen, der ihnen die Verheißung gegeben hatte, die Verheißung des Landes, der würde auch dafür Sorge tragen, dass sie das Land einnehmen konnten. Beide Seiten wollen wir immer wieder auch berücksichtigen. Wir sind also nicht pessimistisch auf der einen Seite und optimistisch, je nach Veranlagung, je nach Temperament, sondern wir sind realistisch. Das heißt also, wir sehen die Dinge von der Bibel her ganz nüchtern auch, wie sie sind, beurteilen sie im Lichte Gottes. Und da müssen wir sagen, zunächst einmal, ja, es war ein großes Problem, dieses Land einzunehmen mit seinen großen, hohen, befestigten Städten und den feindlich gesinnten Menschen dort. Und auf der anderen Seite aber im Lichte Gottes doch auch sehen, Gott hat uns sein Wort gegeben. Gott hat uns seine Verheißung gegeben. Und von daher will der Herr uns immer wieder ermutigen mit den Worten, fürchte dich nicht. Ich habe es neulich noch gehört in einer Predigt, dass jemand sagt, es gibt wohl dieses Wort, fürchte dich nicht, ungefähr 365 Mal im Jahr. Das bedeutet also für jeden Tag einmal. Ich habe das nicht nachgeprüft, das wird einfach so gesagt. Ob es stimmt, wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Tatsache ist, dass dieses Wort, fürchte dich nicht, also habe keine Angst, entsetze dich nicht, immer und immer wieder in der Bibel gebraucht wird. Und das bedeutet doch, dass wir Menschen sind, auch die Besten unter uns, die Furchtlosesten unter uns. Menschen sind, die immer wieder in solche Situationen hineinkommen können, in denen sie Angst haben vor der Zukunft und in denen sie diese Ermutigung durch Gottes Wort bitter nötig haben. Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht. Auch der Apostel Paulus hatte mit Angst zu tun, mit Ängsten von innen und Ängsten, die von außen her verursacht wurden. Wir lesen beispielsweise in der Apostelgeschichte im 18. Kapitel, dass er in Korinth, als er dort evangelisierte, von Gott her eine besondere Ermutigung nötig hatte. Fürchte dich nicht, Paulus. Rede und schweige nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Es gab viel Widerstand. Und es gibt immer bei der Ausbreitung des Evangeliums, bei der Ausweitung des Reiches Gottes Widerstand. Vom Herrn Jesus heißt es im Hebräerbrief, dass er mit viel Widerspruch zu tun gehabt hat. Mit viel Widerspruch von Seiten der Sünde. Aber er hat sich dadurch nicht beirren lassen, sondern ist im Glauben seinen Weg gegangen, im Glauben auf die Verheißungen seines himmlischen Vaters. Also fürchte dich nicht. Das hatte nicht nur das Volk Israel hier nötig, das haben zu allen Zeiten alle nötig gehabt, die zur Gemeinde Jesu gehörten, ob es nun die Apostel gewesen sind oder ob wir es sind in unserer Zeit, spielt gar keine Rolle. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Angst lähmt. Ich meine, man könnte natürlich vieles sagen über das Thema Angst. Es gibt ja Bücher, die darüber geschrieben worden sind. Es ist immer wieder auch ein Hauptthema im Bereich der sogenannten Psychotherapie. Menschen kommen hinein in eine solche Therapie als solche, die mit Angst zu tun haben. Oder auch in die Seelsorge. Die von Angst beeinflusst werden und beherrscht werden. Nun, auf der einen Seite ist es etwas Normales, dass wir bestimmte Signale empfangen, von unserem Geist, von unserer Seele, von unserem Leib her, die automatisch Angst bei uns auslösen oder feststellen. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass wir uns von der Angst nicht beherrschen lassen. Das ist das Entscheidende. Der Herr Jesus tadelt uns nicht, wenn wir hier und da mit Ängsten zu tun haben. In der Welt habt ihr Angst, sagt er. Aber er tadelt uns, wenn wir uns von der Angst beherrschen lassen. Wenn wir uns von der Angst lähmen lassen. Und da geht es ja im Leben der Gotteskinder nicht nur um eine Minderung der sogenannten Lebensqualität, sondern es geht bei den Gotteskindern immer wieder auch um den Dienst im Reiche Gottes. Und da sollte die Angst uns eben nicht blockieren, sie sollte uns nicht lähmen. Und dass Angst lähmen kann, blockieren kann, das wissen besonders solche zu sagen, die unter sogenannter Prüfungsangst leiden. Da ist man also gut vorbereitet, da weiß man auch vieles und wenn dann die Prüfung da ist und man steckt da mittendrin, da weiß man plötzlich kaum noch etwas. Diese Art von Angst, diese Prüfungsangst kann einen Menschen total lahmlegen. Und das sollte in unserem Glaubensleben nicht der Fall sein. Im Alten Testament gibt es ein Gesetz für die Soldaten Israels. Solche, die Angst hatten, sollten erst gar nicht in den Krieg ziehen. Sie sollten zu Hause bleiben. Wir sehen also, wie wichtig das ist, dass nicht die Angst uns bestimmt, sondern dass wir uns von den Verheißungen Gottes führen und lenken und leiten lassen und bestimmen lassen. Als der Apostel Paulus seine Briefe schrieb an Timotheus, seinen geistlichen Sohn und Schüler, war die Situation in der damaligen Welt und auch in der Gemeinde Jesu nicht gerade rosig. Und der Apostel Paulus schenkt ihm klaren Wein ein. Er sagt nicht, ach Timotheus, du brauchst keine Angst zu haben, es wird schon alles irgendwie werden und so schlimm sind die Dinge ja gar nicht. Im Gegenteil. Er prophezeit Timotheus sogar noch schlimmere Zeiten, als er sie augenblicklich erlebte. Und der Apostel Paulus würde nicht mehr da sein. Timotheus würde ziemlich allein dastehen. Timotheus, es werden Zeiten kommen, die sehr, sehr schlimm sind, sehr, sehr notvoll. Aber, und dann kommt dieses Aber des Glaubens, dieses Aber der Allmacht Gottes. Aber du brauchst keine Angst zu haben, Timotheus. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Letztlich hast du keinen Grund zu verzagen und dich von der Angst beherrschen und lähmen zu lassen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Wir alle sollten uns immer wieder fragen, wenn wir es zu tun haben mit irgendwelchen Ängsten und wir merken, wir geraten da in große Not und wir sind nicht mehr in der Lage, das zu tun, was wir eigentlich tun sollten. Dann sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, was ist das für ein Geist, von dem wir da erfüllt sind, der uns da beherrscht? Nur nach dem, was der Apostel Paulus schreibt, ist es nicht der Geist Gottes, denn der Geist Gottes ist nicht der Geist der Angst, ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, der Nüchternheit. Das sollten wir uns dann immer wieder vor Augen halten und Gott dafür danken und jeglicher Bestimmung von Seiten der Angst eine Absage erteilen, zu sagen, nein, damit habe ich nichts zu tun. Der Heilige Geist wohnt in mir und dieser Geist ist ein Geist des Vertrauens und nicht ein Geist der Angst. Also auf der einen Seite müssen wir sagen, schränkt natürlich die Angst unsere Lebensqualität ein, aber das ist für Kinder Gottes nicht das Entscheidende, sondern sie lähmt uns auch im Dienst für den Herrn. Und darum haben wir solch eine Ermutigung von Seiten des Wortes Gottes immer wieder nötig. Ich sprach aber zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das gilt dir auch ganz persönlich. Und das sollte eigentlich ausreichen. Dieses einfache, schlichte Wort sollte ausreichen, um uns zuversichtlich zu machen und unsere Herzen innerlich zum Vertrauen zu erwecken. Es gibt allerdings hier noch eine andere Aussage, die uns Mut macht. Es sind ja drei Aussagen, die Gott hier macht, um das Volk Israel oder gemacht hatte. Wir müssen zurückschauen in die Vergangenheit von diesem Augenblick an, die Gott damals, als sie zum ersten Mal vor dem gelobten Land standen, gemacht hatte. Drei Aussagen. Einmal diese, fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht. Und dann, wir lesen es in Vers 30, der Herr, euer Gott zieht vor euch hin und wird für euch streiten, wie er es mit euch getan hat in Ägypten vor euren Augen. Das heißt also, ihr seid in den Kämpfen, die euch bevorstehen, nicht auf euch selbst gestellt. Das ist immer wieder wichtig, dass wir das bedenken. Wir haben einen starken Gott an unserer Seite, einen allmächtigen Gott. Wir dürfen wissen, dass die Zukunft im Grunde genommen schon überwunden ist. Es ist im Grunde genommen schon alles geklärt, von Gottes Seite aus. Wir lesen in Kapitel 1, 5. Mose Kapitel 1, Vers 8 folgendes. Siehe, ich habe das Land vor euren Augen dahingegeben. Zieht hinein und nehmt das Land ein, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass es ihnen und ihren Nachkommen geben wolle. Ich habe das Land vor euren Augen dahingegeben. Das heißt, eure Feinde sind schon überwunden. Sie sind schon besiegt. Ihr dürft im Glauben das Land einnehmen. Ihr dürft im Glauben kämpfen. Ihr müsst kämpfen. Natürlich müsst ihr kämpfen. Aber ihr dürft es im Glauben tun. im Glauben an den Sieg, den der Herr längst für euch auch schon bereit hat. Das Land gehört euch, ihr dürft da hineinziehen. Das ist die Verheißung, die Gott seinem Volke mit auf den Weg gibt. Ich werde mit euch ziehen, heißt es hier, und ich werde an eurer Stelle streiten, wie ich es auch damals getan habe, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Wir sehen also, es ist von größter Bedeutung, dass wir immer wieder vom Sieg her leben und unseren Weg gehen. Als solche, die wissen, es kommt nicht auf uns an, letztlich nicht, sondern auf den Herrn. Mir ist immer wieder wichtig, wenn ich in der Osterzeit die Ostergeschichte lese und an die Stelle komme, wo die Frauen sich fragten unterwegs, wer wälzt uns den Stein vom Grab? Mir ist da immer wieder wichtig, dass der Stein, als sie sich noch Sorgen machten darüber, wer wälzt uns den Stein vom Grab, dass dieser Stein längst weggewälzt war. Und seitdem der Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, nach seinem vollbrachten Erlösungswerk, gibt es kein Problem in unserem Leben. Kein Sündenproblem, und das ist ja die Hauptsache, kein Sündenproblem und auch sonst kein Problem, das nicht schon gelöst wäre, das nicht schon überwunden wäre. Es gibt es nicht. Nur dass wir immer wieder auch im Voraus danken dürfen dafür, dass der Herr den Sieg errungen hat und auch dieser Sieg einmal offenbar werden wird in unserer Erfahrung. Erst glauben, dann erfahren. Das ist allerdings die Reihenfolge. Nicht erst sehen und dann glauben wollen, sondern erst glauben, dann sehen. Ich war von Natur aus, neigen wir dazu, immer erst sehen zu wollen. Die Kasse ist leer, also, ja, nein. Die Kasse ist voll. Warum? Weil Gott uns eine Verheißung gegeben hat, deshalb ist sie voll. Die Kasse Gottes ist niemals leer, sie ist immer voll und das gilt es zu glauben. Und dem zu vertrauen, der Verheißung, dem Wort Gottes, den Tatsachen, geoffenbart im Worte Gottes zu vertrauen. Und dann dürfen wir sehen, dass Gott handelt. Dann dürfen wir sehen, dass Gott handelt. Das war der große Fehler, den die Israeliten damals beim ersten Mal in Kadesh Barnea gemacht hatten. Sie schauten auf die Umstände und nicht auf den großen Gott. Der entscheidende Blick war also der auf die Feinde, auf die Schwierigkeiten und nicht auf den Gott, der alle Schwierigkeiten bereits überwunden hatte. Und diesem Fehler verfallen auch wir immer wieder. Abraham sah auf seinen erstorbenen Leib, so heißt es im Römerbrief, Kapitel 4. Aber er hielt fest an der Verheißung. Das heißt, er ignorierte nicht die Situation, die vor Augen war. Aber er hatte einen geistlichen Blick für die Größe Gottes, für seine Zuverlässigkeit in seinem Wort, für seine Macht und Herrlichkeit. Und dann erfuhr er auch, was er glaubte. Abraham glaubte der Verheißung Gottes. Und dann erlebte er das auch ganz praktisch. Das ist die Reihenfolge. Erst Glaube, dann Schauen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und so dürfen wir glauben, dass der Sieg über alle Probleme, die uns in Zukunft begegnen werden, dass der Sieg längst errungen ist am Kreuz und in der Auferstehung unseres Herrn Jesus. Es ist alles schon klar. Und jetzt gehen wir mutig weiter im Namen Jesu. Der Herr wird für uns streiten und wir werden stille sein und seine Macht und Herrlichkeit schauen. Also das ist die zweite wichtige Aussage, die hier gemacht wird in diesem Abschnitt. Der Herr wird mit euch ziehen und wird für euch streiten. Und das Dritte, die dritte Ermutigung in diesem Abschnitt. Gott erinnert uns an vergangene Siege, an vergangene wunderbare Erfahrungen, an das, was Gott in der Vergangenheit schon bereits an uns getan hat. Gott ermutigt uns durch Erinnerung. Der Herr, euer Gott, zieht vor euch hin und wird für euch streiten, wie er es mit euch getan hat in Ägypten, vor euren Augen und in der Wüste. Da hast du gesehen, damals, da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Das heißt, ihr habt wunderbare Erfahrungen gemacht mit Gott als eurem Vater, der euch getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, wie ein Mann sein Kind trägt. Das habt ihr doch erlebt. Das habt ihr doch erfahren. Und ihr Lieben, es gehört mit zu dem Schönsten in unserem Glaubensleben. Wenn wir da sitzen und nachdenken, in guter Weise nachdenken über die Vergangenheit. Es gibt auch ein negatives, ein nicht gutes Nachdenken über die Vergangenheit. Da bleibt man dann hängen an bestimmten notvollen Dingen oder Sünden anderer oder eigener. Aber es gibt eben auch ein positives Nachdenken, sich erinnern. Und dazu ermutigt uns die Heilige Schrift immer wieder. Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Denk doch einmal nach, wie Gott dich bisher geführt hat, was er getan hat, wie er deine Gebete erhört hat, wie er dich immer wieder ermutigt hat. Du bist bis zu diesem Augenblick nicht zu Schanden geworden in deinem Vertrauen. Wie er dir deine Sünden vergeben hat, wie du überhaupt zum Glauben gekommen bist. Wie wunderbar hat der Herr alles gemacht und alles fein geordnet. Und dann denk an die Erziehungswege Gottes in deinem Leben. Und das ist mir immer wieder erstaunenswert, wenn ich darüber nachdenke, wie gut mich Gott kennt. Und dass er genau weiß, wo er den Hebel bei mir ansetzen musste, um mich klein zu kriegen. Ich sage das mal ganz bewusst, um mich klein zu kriegen, um mich zu zerschlagen. Er hat mich an Stellen angerührt, wo, ich will es mal so sagen, wo mein Lebensnerv sitzt, was ungeheuer wehgetan hat, aber er wusste genau, was er tat. Und es war gut und heilsam so. Wenn man da dann mal durch ist, dann kann man den Herrn nur preisen und loben. Und auch seine göttliche Erziehungsweisheit, die darin sichtbar wird. Das ist eine wunderbare Sache, wenn wir nachdenken über die Vergangenheit im Lichte Gottes, wie auch ein Elia das getan hat, der dann so einzelne Stationen mit Elisa abwanderte und sich erinnerte an die großen Dinge, die Gott in seinem Leben und für sein Volk getan hatte. Denk immer wieder daran, was Gott in deinem Leben schon bewirkt hat. Gib ihm die Ehre dafür. Gib ihm die Ehre. Bleib nicht hängen an all dem Negativen, sondern preise ihn für das Positive, was Gott in deinem Leben bewirkt hat. Wie er es mit euch getan hat in Ägypten vor euren Augen und in der Wüste, da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat. Wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Und nicht immer habt ihr das so gespürt, dass er euch getragen hat. Manchmal seid ihr gestolpert und den Weg vor euch her gestolpert. Mühsam. Aber dennoch hat Gott euch getragen. Und im Rückblick können wir das so sagen und ihn dafür preisen und loben. Das sind die Erziehungswege Gottes in unserem Leben. Gedenke des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, um dich zu erziehen. Wie ein Mann seinen Sohn erzieht, so heißt es 5. Mose Kapitel 8. Um dich ganz arm zu machen in dir selbst. Dich bettelarm zu machen in dir selbst. Damit du nichts mehr in dir selbst hast und suchst, sondern alles in deinem Gott. Und mit ihm rechnest. Das sind also diese drei Stücke, die wir finden hier in diesen Versen. Einmal die schlichte und einfache Ermutigung und Aufforderung, entsetze dich nicht, fürchte dich nicht, hab keine Angst, du brauchst keine Angst zu haben. Die Dinge sind ganz real schwierig, aber dein Gott ist immer noch größer. Seine Gnade ist immer größer und seine Allmacht immer größer als deine Not. Das ist das eine. Das zweite, der Herr wird mit dir ziehen, er wird dich begleiten und ohne ihn willst du doch nicht gehen, oder? keinen einzigen Schritt, so heißt es in einem Lied. Ich möchte keinen Schritt tun ohne ihn. Diese Gewissheit muss ich haben, dass der Herr mit mir ist. Und das sagt er mir zu in seinem Wort, und wenn ich das weiß, dass er mir das zusagt, dann darf ich getrost sein. Er wird für uns streiten. Nimm das für dich ganz persönlich in Anspruch. Und das Dritte, dass Gott hier ermutigt durch Erinnerung, indem er unseren Blick richtet auf vergangene Zeiten, in denen wir die großen Taten Gottes, sowohl diejenigen, die uns in der Bibel berichtet werden, als auch diejenigen in der Gemeinde Jesu, im Laufe der Kirchengeschichte, als auch in deinem persönlichen Leben, die großen Taten Gottes, die er getan hat. Dadurch werden wir ermutigt im Blick auf die Zukunft. Was bleibt uns übrig, ihr Lieben? Wenn wir solch ein Wort hier lesen, was bleibt uns übrig? Was wäre denn für die Israeliten damals, beim ersten Mal, woran Mose sie ja hier erinnert, was wäre denn die rechte Reaktion gewesen, als Mose sie damals ermutigen wollte, das Land einzunehmen? Was hätten sie denn tun müssen? Sie hätten sich vor Gott beugen müssen und demütigen müssen und hätten sagen müssen: Ja, Herr, du hast uns dein Wort gegeben und darauf wollen wir es jetzt wagen. Auf dein Wort hin wollen wir es wagen. Das wäre die rechte Reaktion gewesen. Aber wir wissen alle aus der Schrift, dass das eben nicht ihre Reaktion war. Und daran erinnert Mose die Israeliten hier mit den Worten: Und trotzdem, obwohl der Herr euch solche Ermutigung gegeben hat, und trotzdem glaubtet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht. Und das ist natürlich unentschuldbar. Und da war Gott sehr zornig und sehr traurig und sehr zornig darüber. Nur dadurch, dass Mose für das Volk eingetreten ist, hat er es nicht gänzlich ausradiert, hat ihnen vergeben, hat sie aber als Züchtigung zurückgeführt in die Wüste, und dort mussten sie noch 38 Jahre leben, und keiner von denen, die hier gemurrt hatten, keiner von ihnen hatte das Vorrecht, dann in das gelobte Land hineinzugehen, außer Kaleb und Josua. In ihnen war ein anderer Geist, so heißt es. Und was ist das für ein Geist gewesen? Der Geist des Glaubens. Sie vertrauten der Verheißung Gottes. Sie durften hineingehen. Alle anderen starben in der Wüste. Und hier stand Mose eben vor einer neuen Generation, die er aufs Neue ermutigen wollte, jetzt doch das verheißene Land einzunehmen. Ja, was bleibt uns? Wir wollen doch glauben, ihr Lieben. Wir wissen, dass der Glaube eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Das wissen wir. Und doch möchte der Herr, dass wir sagen: Herr, ich glaube. Und wenn ich Probleme habe, dann darf ich hinzufügen: Herr, hilf meinem Unglauben. Wirke du in mir ein festes Vertrauen auf dein Wort. Schenk mir diese Gnade, lieber Herr. Ich möchte gerne glauben. Und ich möchte uns zum Abschluss jetzt noch einmal ein Beispiel aus der Apostelgeschichte ans Herz legen, aus dem Leben des Apostels Paulus. Wir haben ja gestern Nachmittag ein bisschen was gehört über diese Schiffsreise, die er unternehmen musste nach Rom als Gefangener. Und es ist interessant, was wir da lesen in der Apostelgeschichte in Kapitel 27, in den Versen 24 und 25. Es war also eine äußerst schwierige Situation eingetreten, ein Unwetter war aufgekommen und sie hatten kaum eine Chance, hier lebend wieder herauszukommen. Aber Gott hat sich immer wieder über sie erbarmt, auch über den Apostel Paulus. Gott wollte, dass der Apostel Paulus in Rom als sein Zeuge die Fahne des Evangeliums hochhalten sollte. Das war von Gott beschlossen. Deshalb musste er nach Rom kommen. Er musste dorthin gelangen. Trotz aller notvollen Umstände und trotz all der Hindernisse, die sich hier auftürmten vor ihm. Nun hören wir bitte einmal Apostelgeschichte Kapitel 27. Ich lese von Vers 20 an. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Da haben wir es, ja, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Das war die Verheißung. Es soll niemandem auch nur ein Haar gekrümmt werden, so heißt es dann später, oder ein Haar vom Haupt fallen. Alle sollen gerettet werden. Das war die Verheißung, die er hier empfing. Und wie reagiert Paulus jetzt darauf? Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Das ist die Haltung des Glaubens. Herr, du hast mir deine Verheißung gegeben, du hast mir dein Wort gegeben, und nun glaube ich, dass es genau so geschehen wird, wie du es mir versprochen hast. Genau so. Und er durfte es erleben und erfahren. Das ist der Glaube, der dann zum Schauen führt. Und so wollen wir uns vom Herrn durch dieses Wort, das wir heute Morgen betrachtet haben, ermutigen lassen, zu glauben, zu vertrauen. Wir brauchen eine Verheißung, wir brauchen ein Wort, auf das wir unseren Finger legen können und sagen können, es steht geschrieben, Herr. Gott wartet darauf, dass wir ihm und seine Verheißungen vorhalten, dass wir sagen, Herr, du hast gesagt, und es ist unmöglich, dass du lügst. Dein Wort sagt es, dass es unmöglich ist, dass Gott lügt. Und jetzt halte ich mich daran, und jetzt vertraue ich, und jetzt will ich getrost sein. Und jetzt will ich dir im Voraus dafür danken. Dein Rat ist wunderbar und du führst es herrlich hinaus. Amen.